palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Crosso, Crosso, Crosso. An dieser Stelle erstmal gute Genesung an Fabio Crosso. Hier ist der Podcast der Liga, in der die Spitzenspiele auch ausgetragen werden.
Und Jinx ist nicht für den Rest der Saison, ey.
Und ich frage doch mal direkt, wie ist es um den Schädel von Mario Soike bestellt?
Heute ist er ganz, noch ist er ganz okay. Aber wir nehmen ja auch auf, bevor ich ihn mir Halloween-mäßig spalten lasse.
An der Stelle noch, ich habe keine Ahnung, wie ich drauf komme, aber ich habe mich, also man kann sich seine Statistiken ja so schön machen, wie man sie möchte. Ich habe mal geguckt, mit dem Start der Saison 2011, als in der Saison Leonardo Bonucci das erste Mal mit Juve Meister geworden ist, hat er in 4 Spielzeiten genauso viele Serie A-Niederlagen eingefahren wie Pflichtspielniederlagen, seit er bei Union Berlin ist.
Und das hat sich ausgezahlt, ne?
Ja. Ganz liebe Grüße. Und
kultig. Also, und, kultige Statistik.
Ja, kultige Statistik, ne? Ehre, wem Ehre gebührt. Deswegen starten wir heute auch mal im Tabellenkeller, würde ich sagen. Und zwar mit Genoa gegen Salernitana und Cagliari Frosinone. Der CFC gewinnt gegen das Team aus Salerno durch einen Treffer von Gudmundsson in der 35. Minute. Also der Trainerwechsel bei den Seepferdchen schon ein bisschen verpufft, ne? Also der CFC 11 Punkte jetzt, Platz 14. Das ist wieder jetzt, glaube ich, in einem Fahrwasser, in dem man sich ganz gerne aufhält. Und das Team von Pippo Inzaghi ist jetzt Tabellenletzter.
Tja.
Weil eben Cagliari gewonnen hat.
Und wie.
Und ich glaube, über das Spiel müssen wir ein bisschen ausführlicher reden. Deswegen springen wir direkt weiter. Ich würde euch ja empfehlen wollen, die Highlights zu gucken. Aber ich würde aus verschiedenen Gründen sagen, dass ihr vielleicht einfach das Real Life anguckt. Keine Ahnung, was ich da jetzt meine. Aber
zumindest die letzten 20 Minuten kann man sich da, glaube ich, ganz gut geben.
Ja, da war ordentlich was los. Ich glaube, das kommt im Real Life besser rüber als in dem Zusammenschnitt, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Absoluter Wahnsinn da, ne? 4-3 gegen Frosinone, das ist der erste Saisonsieg. Frosinone führte durch den Doppelpack von Matthias Soule und ein Tor von Marco Brescianini zur 49. schon mit 3-0. Dazu kommt noch hinzu, dass beim Stand von 0-1 aus Sicht Cagliaris Marco Manchiosu ein Elfer an die Latte genagelt hat. Plus Naita Nandes, der ja gar nicht mal so unwichtig ist, musste noch vor der Halbzeit runter. Ich habe jetzt gerade tatsächlich nicht drauf, was er sich getan hat. Wäre, glaube ich, aber auf jeden Fall für Claudio Ranieri wichtig, wenn der nicht zu lang ausfällt. Mario Soike googelt live. Eventuell steht es schon bei deinem Arbeitgeber drin, was er hat?
Ich bin gerade erstmal bei X beigegangen.
Okay, bei X beigegangen.
Nachrichten zu gucken.
Ja.
Aber ich kann das auch so machen. Mhm. Ich will als Rechtsverteidiger, habe ich auch nicht auf der Kette gehabt. Nee, unbekannte Verletzung, muskuläre Probleme.
Ja, da drücken wir die Daumen, ja, dass das vielleicht nicht allzu lang dauert. Und dann wurde es eben wild. Gaetano Oristanio mit dem Anschluss in der 72. Antoine Makumbu in der 76. dann mit dem 2-3. Und dann, da würde ich ja fuchsteufelswild werden als Trainer, kann eigentlich Frosinone zweimal das 4-2 machen und spielt, also wirklich, wie schlecht kannst du Konter zu Ende spielen?
Wahnsinn, ja.
Da wurde zweimal drauf gewartet, bis der Mitspieler auch zu 100% im Abseits steht. Zweimal schlägt es dann hinten ein und die Fahne kommt verzögert dann doch noch nach oben. Und es geht irgendwie mit einer Ein-Tore- Führung in die Nachspielzeit und dann Grande Leonardo Pavoletti in der 4. Minute der Nachspielzeit und in der 6. Minute der Nachspielzeit schnürt der noch seinen Doppelpack.
Man müsste man auch mal nachgucken, aber gefühlt trifft Pavoletti auch immer erst ab der frühesten 93. oder?
Ja, das könntet ihr vielleicht nochmal für uns in Erfahrung bringen. Auf jeden Fall, ja, das ist kleine, feine Stadion. Und auf jeden Fall ist es eine Statistik, dass Cagliari das erste Team in der Serie A Geschichte ist, das noch eine Partie gewinnt, in der man zur 70. noch mit 0-3 hinten lag. Also, glaube ich, mehr Beschreibung für diesen Wahnsinn braucht es nicht.
Ja, also es ist auch, wenn man in irgendeinem anderen Zusammenhang, da ging es ja genau, da ging es um den schlechtesten Saisonstart letzte Woche von Cagliari, dass nur so und so viele Teams schlechter gestartet sind in über 100 Jahren Serie A-Geschichte. Und stimmt das überhaupt, 100 Jahre? Egal, also ja, sagen wir in rund 100 Jahre.
Ja.
Und die fast alle abgestiegen sind. Wir haben bei Transfermarkt auch eine Statistik, die heißt die spektakulärsten Aufholjagden. Die habe ich gestern auch bei Twitter verlinkt. Und dass ein 0-3 aufgeholt wurde, gab es überhaupt erst, also in ein 4-3 verwandelt wurde noch. Mhm. Das gab es überhaupt erst 6-mal. Denn einmal gab es sogar noch ein 5-3 1941-42 von Torino gegen Napoli. Und dreimal wurde noch ein 1-4 Zwischenstand aufgeholt, aber auch nur ein einziges Mal in einen Sieg verwandelt von Inter gegen Milan 49-50. Also das ist schon ziemlich historisch, was die Ranieri-Truppe da gemacht hat.
Die älteren ZuhörerInnen erinnern sich vielleicht noch.
Ja, ja.
Ja, und so ist aus diesem historisch schlechten Fehlstart, muss man mal, wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft, einfach sagen, also Salernitana, ich habe es gesagt, 4 Zähler, 0 Siege, 6 Niederlagen, 6-20 Tore, Tabellenletzter. Cagliari jetzt davor mit 6 Punkten und Udinese 7 Zähler davor. Da können wir ganz kurz sagen, dass die 1-1 gespielt haben in Monza nach einem Rückstand. Colpani hat da getroffen für Monza. Luca natürlich mit dem Ausgleich. Ja, natürlich. Und also ein Remis zum Auftakt für Gabriele Cioffi. Ja, haben wir wieder gecallt bzw. gejinxt. Wir sollten einfach nicht über Trainerentlassungen sprechen, wenn sie denn noch nicht stattgefunden haben. Sonst finden sie immer am nächsten Tag statt, wenn der Podcast gerade erscheint. Der ist wieder zurück bei den Zebras.
Der hatte den besten Punkteschnitt in seiner ersten Amtszeit, die war natürlich auch nicht so lange, nur 24 Spiele, seit Francesco Guidolin.
Ui, okay.
Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob er rausgeschmissen wurde, weil sie Sotil geholt haben, oder ob er gesagt hat, er nimmt das Angebot von Hellas an zum Ende der Saison 2021-22, aber eigentlich hat er da damals gute Arbeit gemacht.
Mhm.
Hat er ja auch gute Truppe mit Doyle Feu und Beto und so gehabt damals, ja, aber.
Ich glaube, wir hatten mal darüber gesprochen, auch dass uns das so ein bisschen gewundert hat, dass das irgendwie nicht weiterging, weil uns das eigentlich gefallen hat zu dem Zeitpunkt, was sie da gemacht haben.
Ja.
Aber das heißt ja in Udine nichts, ne?
Nee, das ist korrekt.
Ebenfalls 7 Punkte, das an der Stelle ganz kurz gesagt. Empoli auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Die spielen aber nach unserer Aufzeichnung jetzt noch gegen Atalanta. Vielleicht später mehr noch dazu. Da lasst ihr euch mal überraschen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, also Cagliari, was so verheerend das alles aussah, es ist halt ein Punkt auf Empoli, ja, und 2 auf Hellas, die davor stehen.
Ja.
Und dann,
ich glaube, wir haben es ja die letzten Wochen auch ein paar Mal gesagt, dass das in Ansätzen ja gar nicht so super schlecht aussieht, was die machen, und dass ja ein bisschen Spielglück gefehlt hat und so. Ja. Und natürlich auch schwere Gegner mit Milan und so weiter. Vielleicht ist das jetzt so ein bisschen die fußballgöttliche Gerechtigkeit dafür oder so.
Hm. Und bei dem Übrigen das noch als Hinweis, treffen sich dann in der Coppa am Mittwoch. Da ja da noch nicht alle einsteigen. Und Salernitana nächstes Wochenende zu Hause gegen Napoli. Udinese bei Milan. Und Cagliari zu Hause gegen Genua. Ja, also da sieht dann die Tabelle.
Wichtige Spiele, da geht's um was.
Da geht's richtig um was. Auch jetzt schon früh in der Saison richtungsweisende Angelegenheit, das Ganze. Hellas hatte ich angesprochen. Die haben sich Wacker geschlagen, aber verloren bei Juve. Ich hatte es im Rasenfunk-Ligatour so ein bisschen gesagt, ne? Und wir hatten ja letzte Woche den Schwerpunkt mit Francesco. Liebe Grüße nach Dortmund. Das war jetzt nicht, auch wenn es auf dem Papier genau so aussieht, ne? 90. plus 6, 1-0 Juve. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, das war über weite Strecken der Partie ein ansehnlicher Auftritt der alten Dame.
Inklusive, ja, der Sieg ist vollkommen verdient.
Ja, natürlich, ja klar. Ja, und, aber inklusive eines ganz guten, nein, wirklich, eines wirklich guten Tages für Moise Kean. Das passt dann aber auch irgendwie gerade in seine Zeit, dass das dann trotzdem in der Kategorie unglücklich verbucht wird, manchmal. Da kann man aber auch mal nur sagen, da musst du als Stürmer die Erfahrung haben und in dem Spiel vielleicht nicht die 16er, sondern die 12er-Stollen draufziehen, dann stehst du auch nicht im Abseits. So. Aber das ist ja wieder wirklich. Julian hat geschrieben übrigens, der hat übrigens zugegeben, dass er derjenige war, der Bernardeschi nochmal ins Spiel gebracht hat bei Juve. Auch liebe Grüße an dieser Stelle.
Natürlich.
Und ja, er hat auch gemeint, das ist natürlich extrem bitter, und aber Moise Kean wirklich super Auftritt. Und ja, dann das Tor machte er auch schön, auch wenn er dann im Abseits stand. Im Endeffekt ist es dann Cambiaso, der den Ball in der 6. Minute der Nachspielzeit dann noch zum 1-0-Sieg über die Linie gedrückt hat. Und ganz interessanter Fakt, wie ich finde, Max Allegri ist damit erst der zweite Trainer in der Serie A-Geschichte, der die 100 Spiele, die 100 Siege ohne Gegentor vollmacht.
Ui.
Der andere hat 150 dieser Partien für sich gesammelt an der Seitenlinie. Und du darfst dreimal raten, drei Versuche hast du, welcher Trainer hat das vor ihm geschafft?
Trapattoni.
Bing!
Ja.
Stark, Marius Zeuge liefert ab. Junge, okay. Dann haben wir noch ganz kurz, bevor wir zum absoluten Topspiel kommen wollen. Achso, ganz kurz vielleicht auf die Tabelle einmal geblickt. Ne? Das können wir vielleicht auch machen. Juve dann mit dem Derby am nächsten Spieltag bei der Fiorentina. Auch die spielt nach der Aufzeichnung noch gegen Lazio. Juve ist Tabellenzweiter. Knapp hinter Inter, 2 Punkte Rückstand, aber vor Milan und Napoli, zu denen wir dann gleich kommen.
Ich glaube, Francesco ist immer noch zufrieden.
Ich denke, der ist immer noch zufrieden, kann er auch sein. Weiß ich nicht, wie es da um die Gemütslage bei Sassuolo und Bologna bestellt ist. Die Gäste früh in Führung gegangen durch Zirkzee.
Schönes Ding. Also langer Pass. Erlic verschätzt sich komplett. Sieht da auch sehr, sehr unglücklich aus. Aber wie Zirkzee den annimmt und weiter verarbeitet. Große Klasse. Also wirklich.
Bologna mit dem Ausgleich. Und ehrlicherweise Sassuolo hängt auf Platz 15 rum. Bei den Rosso Blues sehe ich gerade, wenn man da einen Sieg mitgenommen hätte, wäre man jetzt aktuell einen Zähler hinter den Champions League-Rängen. So erstmal Rang 7, aber vor der Roma. Ja. Ich glaube, Bologna müssen wir nicht weiter erwähnen, dass wir das ja auch immer mit einem, ja, wie sagt man so schön, so sagt man auf jeden Fall nicht schön, wenn einem so lange die Redewendung nicht einfällt. Wir schauen uns das gerne an und vielleicht gibt es ja irgendwann mal noch einen Bologna-Schwerpunkt.
Also das Spiel war nicht spektakulär, aber konnte man sich ganz gepflegt angucken. So. Und beide Mannschaften, also es ist schon leistungsgerecht gewesen.
Okay.
Also Sassuolo hat ohne Wahnsinn gespielt.
Okay, ja, das ist ja auch mal dann vielleicht was Solides, was denen da hilft, aber ja, so arg viel bei rum kommt jetzt da noch nicht. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann einen Bologna-Schwerpunkt, wollte ich gerade sagen. Ich wüsste aber gar nicht, mit wem, falls sich jemand aus der Community angesprochen fühlt. Irgendein Thiago Motta, Rosso Blu, Experte, Expertin. Gerne her damit. Und dann gab es noch ein weiteres Ergebnis im Mittelfeld der Liga. Lecce hat zu Hause gegen Torino verloren. Der Toro damit jetzt auf Rang 13. Lecce bleibt auf 11. Was krass ist, ne, Torino, auch wenn der Saisonstart so schwach war, schon zum 5. Mal zu 0. Also Und der wilde Keeper da hinten drin, Sergej Milinkovic-Savic, muss man sagen, dass er damit jetzt eine...
Vanja,
richtig. Vanja Milinkovic-Savic, der Bruder von Sergej. 5-0 gibt, glaube ich, in der Liga oder in den Top 5 Ligen auch nur 2, die besser sind. Ich hatte es hier gerade noch vor mir. Und wenn ich das schon sage, dann muss ich das natürlich auch noch verifizieren. Marcin Bulka 7 und Jan Sommer 6-mal mehr weiße Westen, wie man so schön sagt. Gut, Napoli-Milan, ich habe es kommentiert, du hast es angeschaut. Wie hat dir das gefallen?
Sehr, sehr gut, sehr, sehr unterhaltsam. Also auch natürlich gut kommentiert.
Grazie.
So, von dir und von Christian Bernhard. Das war, ich glaube, ihr habt gesagt, so geht Spitzenspiel so ungefähr und dem würde ich mir anschließen. Also
ja.
Also klar, nach einer halben Stunde, wenn es 2-0 für Milan steht, denkt man und Napoli dann ja schon auch wirklich sehr fahrig geworden ist teilweise so nach dem, also Christian sagte ja, dann spielt der Kopf dann auch mit nach den letzten Niederlagen gegen Milan. Das Gefühl hatte ich auch auf jeden Fall. Aber zur Halbzeit, also als sie aus der Halbzeit gekommen sind, ich glaube, er hat auch 3-mal gewechselt, ne, Garcia? Ja. Und ja, das hat sich komplett ausgezahlt. Also danach war es ja wie umgekehrt. Und Milan hatte dem Druck von Napoli und dem Pressing relativ wenig entgegenzusetzen. Und so hat man dann quasi ja, zweimal die gleiche Halbzeit auf ein Tor gesehen. Und beide Mannschaften halt das abrufen sehen, nicht über 90 Minuten, aber mindestens über 45, das, was sie können. Und das fand ich sehr, sehr ordentlich bis sehr, sehr gut.
Ja. Ja, Christian hat ja auch gesagt, oder wir beide, dass wir sowohl Garcia als auch Pioli beide was mitnehmen können aus der Partie. Die erste Halbzeit kam dann schon sehr deutlich daher, wie ich finde. Denn wenn Politano den Ausgleich macht, kurz vor dem 0-2, das 1-0 hat übrigens Giroud per Kopf erzielt, also völlig blank ist. Rahmani ist auch zur Halbzeit rausgewechselt worden. Der sah nicht gut aus, auch beim zweiten Gegentreffer verliert er dann den Zweikampf gegen Giroud. Was lustig war übrigens die Statistik davor, Milan war bis dato, man mag es kaum glauben, noch ohne Kopfballtor in dieser Saison. Völlig wild und auch noch ohne Kopfballgegentor und dann schädelt Giroud da 2 rein. Da war der Kopf dann bei Napoli da, also Takeaway aus der ersten Halbzeit, aus Milans Sicht finde ich. Sie haben zuletzt Probleme gehabt, Chancen zu kreieren. Das haben sie gemacht mit ganz viel Mut jetzt. Napoli hat extreme Probleme im Aufbauspiel gegen Pressing. Ganz, ganz wackelig das ganze Gerüst da in jedem Fall. Auch Mario Rui hat mir nicht gefallen. Schwierig alles, aber sie hätten halt das 1-1 machen können. Und dann natürlich auch, das stand voll auf der Kippe, das Spiel. Pfeif-Konzert zur Halbzeit, richtig krass. Und dann zum Wiedereinstieg, das war ein bisschen schade, weil das die Zusehenden nicht miterleben konnten, haben Christian und ich ganz lange, mindestens 2 Minuten lang standen die Spieler von Napoli schon in den Katakomben zum Wiederrauskommen, nah an einem Mikro und haben sich viel unterhalten. Das war gut, haben den Kopf hochgenommen, hat auch Politano nochmal gesagt, auch in der Kabine war es schon, wir müssen jetzt, da haben sie es tatsächlich, finde ich, auch mental gut hinbekommen, aus diesem Loch rauszukommen. Das war selbst letzte Saison manchmal dann bei solchen Spielen oder in der Vergangenheit bei Napoli nicht immer der Fall. Das muss man ihnen auf jeden Fall lassen und man muss auch Rüdiger Garcia dann, der unter viel Druck stand, schon auch sagen, dass der da in der Partie auf jeden Fall noch den Punkt ercoacht hat. Klar, die Kollegen vom der Neapolitaner haben dann auch gesagt, der Wechsel hinten, dass Zanoli kommt, ist dann natürlich auch was vermeintlich eher rückwärtsgewandtes, aber auf der Seite kam ja dann auch noch Okafor und so, da hatte man schon auch das Gefühl, dass Di Lorenzo vielleicht noch mal ein bisschen frische Unterstützung braucht nach hinten. Mhm. Du hast gesagt, 2 ähnliche Halbzeiten auf der anderen, genau, aber ja, Napoli hatte ja auch in der ersten Halbzeit Offensivaktion. Milan hatte es in der zweiten Halbzeit auch, Leao mit einer guten Chance, aber Leao auch mit einer Aktion, wo er den dann versucht, so vom 16er so halb über Meret ins Tor zu chippen, obwohl er rechts eine Anspielstation gehabt hätte.
Ja, Entscheidungsfindung bei Leao ist so ein Thema, ne?
Ja, das wirkte dann so wie ein bisschen auf dem Bolzplatz. So nicht richtig, nicht richtig zielstrebig durchdacht genug. Die Wechsel bei Pioli fand ich komisch, aber ehrlicherweise waren sie auch, dass Pulisic zur Halbzeit rausgeht, wohl auch ein personelles Ding.
Kalulu, der ist so angeschlagen gewesen.
Ja. Kalulu, der hat Pioli auch gesagt, der fängt nicht mal an, wenn Kjær fit gewesen wäre, hat dann auch dazu geführt, dass Kalulu in der ersten Halbzeit auch schon wieder verletzt runter musste. Ist auch da wieder wahrscheinlich was Muskuläres, Adduktorenbereich. Und der Pellegrino, der reinkam, am Anfang geschwommen, dann gut gemacht und dann sich hinten raus doch auch wieder verletzt. Also die Sorgen möchte ich gerade nicht haben. Und ich möchte ehrlicherweise an Piolis Stelle auch nicht die Sorgen haben und das, was man da jetzt in der Mannschaft moderieren muss. Also es gab ja schon mal erst das Ding mit Calabria, wo sie sich nach dem PSG-Spiel, wo deutlich Kritik geübt wurde. Da hat man sich ausgesprochen und da muss man ja auch sagen, Davide Calabria richtig abgeliefert, fand ich mit das schönste Duell, Calabria gegen Kvaratskhelia.
Auf jeden Fall.
Das nice, aber ich meine, das wirst du auch gesehen haben. Was hast du im ersten Moment gedacht, als Giroud im Bild war, als er erfahren hat, dass er ausgewechselt wurde? No!
Ja, aber also weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht, klar ist der frustriert gewesen so, aber da würde ich jetzt nicht was draus ableiten, dass das so zu Unmut führt, der nachhaltig da irgendwas beschädigt in der Mannschaft.
Ja, ja, Leao muss auch noch von einer Reporterin beobachtet worden sein, dass der auch, als er ausgewechselt wurde, zum gleichen Zeit, aber erst war ja Giroud im Bild, dass auch, also Leao wohl immer wieder da beim Zurücklaufen zur Bank, der ist auf der anderen Seite des Feldes rausgegangen, immer ganz oft wieder warum gefragt hat. Und naja, Giroud hat
also, dann muss man aber es ist natürlich so, dass du als Spieler so eines Formats auch irgendwie so vom Selbstverständnis her denkst du, das ist jetzt so mit das größte Spiel, was wir die Saison bisher spielen. So, natürlich will man das zu Ende machen. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass gerade Leao mit seiner Leistung und vielleicht Giroud auch mit dem, was in der zweiten Halbzeit, was er nicht an Bällen bekommen hat, unzufrieden gewesen ist. Und er hing so ein bisschen in der Luft, Leaos Aktionen sind nicht so glücklich gewesen. Und dass die sich sicherlich schon gedacht haben, wenn ich jetzt noch einmal in diese Situation komme, da Platz zu haben, Abschluss zu haben oder so, dass ich es denen dann nochmal zeige. Ja. Aber naja.
Aber er hat sich
also dann ich kann den Impuls halt von Pioli kann ich schon nachvollziehen. Gut, also ob du nun Jovic bringen musst, so, es ist immer die Frage, aber.
No offense.
Nee.
Ja, aber es ist doch so, Mann. Also wirklich. Ich bin ja wirklich auch kein Fan davon, wenn Journalisten zu viel reininterpretieren und so verweigerten Handschlag und so, wobei, also das ist ja nochmal was anderes, aber auch Giroud hat sich nicht auf die Bank gesetzt, sondern da auf die Kühltruhe.
Ja.
Ich finde, es gehört dazu, natürlich, es ist ein gutes Zeichen, wenn du unbedingt spielen willst. Und Christian hat ja auch gesagt, es gibt keinen Pokal unter der Woche, keine Champions League, der will jetzt noch die 10 Minuten kicken. Ja. Vielleicht hat er sich auch gedacht, come on, für Jovic, ist das dein Ernst? Mhm. Andererseits, und das hat Pioli auch nochmal gesagt, wenn Calabria den Ball da reinköpft, dann hat Jovic das entscheidende Tor vorbereitet.
Das stimmt.
Also wie du es drehst und wendest, und dann ist noch, das hat auch Tom, über den habe ich das bei Twitter gesehen, der ja auch mal bei uns zu Gast war, geteilt. Das ist jetzt natürlich auch wieder eine journalistische Spezialdisziplin, dass ich jetzt hier einfach ein Zitat aus dem Kontext reiße, ohne es gehört zu haben, wie er es gesagt hätte. Aber Giroud ist zitiert worden damit, dass er gesagt hat, wir wussten nach dem 1-0 nicht, ob wir weiter angreifen sollen oder was wir machen. Ich bin sehr enttäuscht. Das ist das Zitat, das ich gelesen habe. Tom meinte, das ist jetzt so nach einem klaren Rückendeckung von Trainer, klingt das auch nicht. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, wann und wie er das gesagt hat. Aber nur der Satz für sich. Und ehrlicherweise hat auch Kvaratskhelia nachher noch die Chance aufs 3-2 in Unterzahl, weil Nathan vom Platz geflogen ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, vielleicht sieht Napoli, wobei durch die vergebene Torchance dann doch auch nicht, ich glaube für beide ist es eine gefühlte Niederlage, so ein wenig. Napoli, weil sie diesen Spirit in der zweiten Halbzeit hatten, dieses Momentum ganz lange, das tolle Freistoßtor von Raspadori. Mike Maignan, nicht mit dem besten Tag, muss ich sagen. Übrigens, der hat auch in einer anderen Druckphase Napolis irgendwie, die vielleicht
da
auch
einmal, mal mehr... Einmal dagegen, daneben gegriffen, so heißt
es. Ja, genau, und das hat so ein bisschen, glaube ich, Napoli noch mehr das Gefühl gegeben, hier geht was, die wackeln so, ne? Das ist dann nicht die Ausstrahlung, genau, die du brauchst. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du 2-0 führst und merkst, wie angeschlagen Napoli ist und eigentlich auch noch das 3-0 machen kannst und die voll in der Tasche hast, dann ist es andersrum aus Milans Sicht auch zwei verschenkte Punkte, muss man ganz klar so sagen.
Ist so.
Und es gibt halt eine Mannschaft, vor allem eine, die sich extrem ins Fäustchen lacht. Und die kommt auch aus Mailand, hat aber blaue-schwarze Trikots. Ja, also das ist in Sachen Tabelle jetzt gerade vor allem natürlich für Napoli. Lässt man da abreißen. 7 Zähler jetzt hinter Inter. Zu denen ich jetzt weitergehen würde, so du denn keinen weiteren Input mehr zum Spitzenspiel hättest. Ah, stopp. Wir haben natürlich gar nicht bis gesagt, was in der Champions League abgeht. Also da ist Milan natürlich richtig schlecht unterwegs jetzt.
Ja.
Nach dem 0-3
immer noch ohne Tor, ne?
Ja, immer noch ohne Tor. Und Napoli, das finde ich, gehört nämlich auch zu dem ganzen Narrativ jetzt dazu. Wenn die jetzt zu Hause Union nochmal putzen, dann sind die eben in der K.O.-Runde. Und über das Spiel in Berlin, ja, mein Gott, das beschweren sich wieder alle, dass die da nicht schön gespielt haben. Da hat halt einmal Kvaratskhelia Trimmel auf links gezogen und die haben 1-0 gewonnen. Fertig aus.
Ja, reicht doch.
So.
Kommen noch ein paar Bilder und Videos, 3 Videos hat mir der Petsy-Bär, glaube ich.
Ich habe auch noch Videos geschickt. Bekommen.
Könnt ihr bei Instagram euch angucken.
Ich glaube, ich habe auch noch was vom Erber bekommen. Da ist es wirklich...
Also der war ja in Parma unter anderem.
Ja, die haben auch wieder gewonnen. Glückwunsch an dieser Stelle. Mhm, ne?
Ja.
Stabil. Und bei Juve war er, glaube ich, auch. Und bei Inter-Roma war auch jemand. Aber tatsächlich, dass die Postfächer WhatsApp, Insta, E-Mail zu sortieren in letzter Zeit, ist auch dank eurer tollen Beteiligung relativ schwierig. Genau. Champions League war sonst noch. Die 2 haben wir. Inter
hat auch
gleich
gewonnen.
Ja. Genau. Und Lazio kann ich ja vielleicht, kommen wir gleich zu, noch was sagen. Jetzt lass uns aber doch ganz kurz noch besprechen, warum Inter so dominant da vorne wegmarschiert. Denn die gewinnen auch, sag ich mal, das zweite Spitzenspiel bei der Rückkehr Lukakus gegen die Roma mit 1-0 durch einen Treffer von Thuram in der 81. Minute.
Und der immer besser und wichtiger wird.
Absolut. Ich glaube, 9 Torbeteiligungen schon in der Serie A.
11. Und
11.
Ja.
Kruzinesen. Ah ja. Nee, was ich gelesen hatte. Na, ich sehe 4 Tore, 5 Vorlagen.
Ach so, okay. Vielleicht hat er 2 Elfer rausgeholt und die werden bei Transfermarkt als Vorlage mitgezählt.
Ah, okay. Auf jeden Fall, da bediene ich mich mal kurz der Worte Thomas Hörners, der... Das nicht ganz so Wort für Wort, aber der Sinn des Endes war, dass er gesagt hat, der bessere Lukaku. Lautaro Martinez hat auch per Insta sich nochmal bei den Fans bedankt, hat im Übrigen als hier Dingens Handschlag nach dem Spiel hat er wohl zwar Lukaku die Hand gegeben, aber ihn nicht angeschaut.
Oh, ja, das ja, man weiß ja nicht so genau, was wirklich vorgefallen ist. Ne? Lukaku sagt ja, wenn als er bei der belgischen Nationalmannschaft war, hat er so gesagt, wenn ich denn auspacken würde, dann würdet ihr euch aber wundern. Und Marotta hat genau das Gleiche gesagt, mehrfach jetzt schon auf der anderen Seite. Also, ja.
Tja. Nee, aber das ist ja, also ich glaube, aus neutraler Sicht hätten einige gerne gesehen, dass das Spiel vielleicht 0-0 zu Ende geht. So ist aber halt einfach, ich habe es auch im Rasenfunk gesagt, beim Spieltags-MVP oder gerade aktuellen MVP ist für mich Simone Inzaghi und das Team. Also das Blaue vom Himmel in der Champions League zum Beispiel spielen sie nicht runter, aber da sind sie halt auch mega souverän unterwegs. Ne? Salzburg
1
geschlagen, 7 Punkte. Das ist jetzt auch schon so gut wie durch, würde ich fast sagen. Ja, okay, bei 3 Spielen natürlich nicht. Ich glaube, 7 Zähler haben die, Salzburg hat 3.
Sociedad hat auch 7, ja. Aber
genau. Also sie spielen jetzt, aber sie haben jetzt halt nochmal...
es kommen noch 2 Heimspiele, so, die sind durch.
Ja, genau, ja.
Also 4 Punkte.
Also das ist aus Sicht vieler das sagen wir es aber auch wahrscheinlich schon zum wiederholten Mal, erschreckend stark, was die Nerazzurri da so abliefern.
Und ja auch, also das hätte ja auch höher ausfallen können. Also das 1-0, das liest sich, finde ich, so von Spielanteilen und vor allem guten Torchancen her fast schmeichelhaft für die Roma. Çalhanoğlu hat ja die Latte getroffen und ich glaube, Thuram hatte auch noch eine gute Chance, die Rui Patricio da rausfischt. Also ja, Statistik, Torschüsse 19-3, wovon auch nur, also 10-2 aufs Tor, spricht, glaube ich, schon eine recht klare Sprache. 63% Ballbesitz für Inter.
Ja. Ja, da war ich auch schon in der Vorbereitung fürs Topspiel. Da war ich immer nur mit einem Auge mit dabei. Am nächsten Wochenende bin ich tatsächlich dann mit zwei Augen hoffentlich durchgehend dabei. Wenn sie bei Atalanta spielen, um die Partie werde ich mich kümmern am Samstag.
Nice.
Falls ihr mit dabei sein wollt. Und ansonsten ist ja unter der Woche, habe ich schon gesagt, Coppa. Aber erstmal auch noch jetzt mit den ersten Serie A-Einsteigern noch nicht den Top-Teams. Der kommende Spieltag wird dann eröffnet von Bologna gegen Lazio, im angesprochenen Derby bei Salernitana, Napoli, Atalanta, Inter. Milan empfängt Udinese, Hellas gegen Monza, auch eine wichtige Partie für das Team aus Verona in jedem Fall. Cagliari, Genoa, haben wir gesagt, da wird es rappeln. Die Roma, die hat jetzt halt eben wieder ein bisschen abreißen lassen. 14 Zähler bislang nur zu Hause gegen Lecce, Kategorie Pflichtsieg.
Hat man dafür aber der Vollständigkeit halber in der Europa League den dritten Sieg im dritten Spiel gegen Slavia Prag geholt.
Absolut richtig. Und die Fiorentina Juve, noch ein Derby. Und dann haben wir auch noch Frosinone Empoli und Torino Sassuolo. Das ist der nächste Spieltag. Der Spieltag jetzt, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist noch nicht gespielt. Empoli Atalanta und Lazio Fiorentina sind noch am Start. Und ich würde sagen, das, was wir bislang jetzt hier aufgenommen haben, lieber Marius, da wir beide in Termine müssen, lasse ich jetzt mal hier so wie einen guten Hefeteig bisschen gären oder ziehen oder wie man das nennt. Und wenn ihr das hört, habe ich mich wahrscheinlich, nachdem ich das hier fertig geschnitten habe, noch mit Lazio und der Fiorentina beschäftigt. Und das hört ihr jetzt, nachdem Marius sich schon mal von euch verabschiedet hat.
Geil, endlich wieder eine Post-Credit-Szene.
Ja.
Also, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ciao again. Da bin ich gerade schiedlich-friedlich auf dem Sofa am Einpennen und dann flitzt da auf einmal Ciro Immobile durchs Olympiastadion zu Rom. Mit dem allerletzten Schuss des 10. Spieltags gab es noch einen Treffer. Es war der 1-0 Siegtreffer von Ciro Immobile für die Laziali zu Hause gegen die Fiorentina in einem, naja, könnt euch es denken, wie sehr mich das Spiel mitgerissen hat. Aber ja, hier sind wir nochmal, ich habe es euch versprochen. Und das, was ich mitbekommen habe, war die Fiorentina eigentlich ganz gut drin in der Partie. Beltran in der Conference League schon zweimal getroffen, fast mit seinem ersten Serie A-Tor. Hat es aber schlitzohrig selber den Ball mit der Hand mitgenommen. Das muss man ihm dann wegpfeifen. So ist es auch geschehen. Zweite Halbzeit Lazio ein bisschen besser. Und 10 Minuten vor dem Ende, gefordert von den Tifosi, kommt Ciro Immobile dann endlich zu seinem Einsatz. Lange auf der Bank gesessen. Die letzten Wochen bei dem auch durchwachsen, wie bei der ganzen Truppe von Maurizio Sarri, muss man einfach sagen. Aber dann spielt er, trägt die Kapitänsbinde. Und Milenkovic schenkt ja mit einer leicht vertrottelten Aktion, muss man einfach mal so sagen, den Römern noch einen Elfmeter in der letzten Minute der Nachspielzeit. Letzte Flanke ist da reingeflogen, Handelfmeter. Darf ihm so nicht passieren, ist ein Riesenverteidiger, wie ich finde. Und natürlich legt sich Ciro Immobile den Ball dann auf den Strafstoßpunkt zurecht und schweißt auch ein. Und dann, Uwe Morawe hat gerade gesagt, das wirkt fast, als wäre Lazio Weltmeister oder Ciro Immobile hätte da sein letztes Karrierespiel bestritten. Dem war natürlich nicht so, aber es hat gezeigt, wie viel Emotionen da drin stecken von Seiten der Fans, von Ciro. Und ja, nochmal ein bisschen was fürs Herz hinten raus. Es war im Übrigen das 197. Serie A-Tor für Ciro Immobile und das 199. Tor insgesamt in Pflichtspielen für die Lazialien. Also da nähert man sich, beziehungsweise was heißt man, Ciro, nähert sich einer historischen Zahl an Buden an, dass also dann die letzte Partie am 10. Spieltag, die wir begutachten durften, bedeutet für die Tabelle, ganz kurz können wir das mal bei den zwei Teams einsortieren, dass die Fiorentina hinter Napoli bleibt auf Rang 6 mit 17 Punkten und Lazio jetzt mit 16 Zählern direkt dahinter auf Rang 7, noch vor Bologna und die AS Rom rutscht auf 9 ab. Aber um 18 Uhr tatsächlich, das war ein bisschen besseres Spielchen. Das würde ich noch ganz kurz gerne einmal anbringen. Empoli verliert 0-3 zu Hause. Also da auf dem 18. Platz jetzt bleibend. Ein Punkt vor Cagliari, punktgleich mit Udinese, die davor sind. Ja, aber da hat der Kollege Scamacca mal wieder aufgezeigt, wie der Österreicher sagt, ja, die Scamacca-Show ist ein mega geiles Hackentor. Dann macht er ein Tor, steht aber davor, gab es eine Abseitsposition eines Kollegen. Dann macht er noch den Ball fest und besorgt eine überragende Vorarbeit für Coop Mainers, der das 2-0 macht. Dann schnürt er seinen Doppelpack. Ist im Übrigen sein zweiter Doppelpack im 7. Spiel. Das ist ihm als einzigem so schnell gelungen. Ansonsten gibt es noch zwei andere Kollegen, die öfter als einmal einen Doppelpack geschnürt haben. Lautaro schon dreimal, Giroud schon zweimal in dieser Saison, aber eben Scamacca hat dafür nur 7 Spiele gebraucht und nachdem er den Doppelpack geschnürt hat, hat er nochmal ein schönes Ding an die Latte genagelt. Also Mann des Abends für Atalanta. Unter den Augen Luciano Spallettis in Empoli. Ja, liegt auch ein wenig nahe, dass sich der neue Trainer der Squadra da in der Heimat, in der toskanischen Heimat, da das Spielchen noch gegönnt hat am Montagabend. Ich habe es mir auch gegönnt und ich schön, dass ihr euch den Podcast gegönnt habt. Ich glaube, jetzt ist erstmal gut, denn das Ding hier soll ja auch gleich für euch am Dienstag bereit sein. Ist es jetzt, wenn ihr es gehört habt, sowieso. Ach Gott, das ist ja eine eigene, oh, meine Schulter knackt jetzt auch. Fix. Leute, also, bevor ich mir jetzt noch eine eigene Podcast-Inception bastle, sagen wir Tschüss, in dem Fall nicht wir, sondern ich. Bis nächste Woche. Liebe Grüße, freue mich dann, wenn wieder Marius dabei ist. Und ihr natürlich auch. Bis dann. Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tecco, Pirlo!